Wer von euch hat schon mal eine Situation erlebt, wo er in eine bestimmte Sache viel Zeit und Energie gesteckt hat, viel Mühe? Und dann kommt der Moment, wo sich zeigt, ob diese Mühe es wert war oder nicht. Zum Beispiel, du hast ein Gerät repariert oder eine Maschine gebaut und hast Stunden verwendet und dann drückst du auf den Anschaltknopf und es wird sich zeigen, ob es dir um die Ohren fliegt oder ob es funktioniert. Oder du hast einen Socken gestrickt stundenlang und probierst ihn an, ob er passt. Oder vielleicht kennt ihr auch die Situation, die manchmal man in den Medien sieht. Da wird eine Raumsonde ins Weltall gestickt und sie soll jetzt zum Beispiel auf dem Mars landen. Und dann sitzen da die ganzen Ingenieure vor den Bildschirmen und starren wie gebannt drauf, was passiert jetzt. Sie haben keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Sie haben alles getan, was sie konnten. Und ja, jetzt zeigt sich, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Hat sich die Mühe gelohnt? Oder hat sich einer von diesen Ingenieuren verrechnet und die Sonde schlägt einfach auf? Diese Situation, wo man nichts machen kann, sondern nur warten und zuschauen und viel Geduld aufbringen muss, die ist immer sehr schwer zu ertragen. Und vielleicht hat auch jemand von euch schon mal so eine Situation erlebt, wo man gewusst hat, so jetzt wird sich's entscheiden über Leben und Tod und man ist nur der Zuschauer. Heute möchte ich über einen Mann Gottes predigen, der diese Situation und besonders seine Eltern diese Situation erlebt haben. Ich habe zuletzt über Josef und Lot gepredigt. Heute will ich über Mose predigen. Und ja, er hatte ein sehr ungewöhnliches und dramatisches Leben. Und die Situation, wo es um sein Leben ging, in der standen seine Eltern und mussten das ertragen. Wenn wir das in der Bibel einfach so lesen, dann wird einem gar nicht bewusst, was bedeutet das für diese Menschen, wie erleben sie das? Ich habe auch einmal so eine Situation erlebt, wo ich um das Leben eines Kindes gebangt habe. Wie die meisten von euch wissen, arbeite ich auf einer Kinderintensivstation und ja, ich stand am Bett des Kindes. Es war 3 Uhr nachts und ich wusste, jetzt wird sich's entscheiden. Die nächsten 5 oder 10 Minuten, ich habe alles getan, was ich konnte und jetzt muss ich einfach nur warten. Wie kam es dazu? Ich kam zum Nachtdienst und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Oberarzt oder der Chef da ist. Und so war es auch hier. Meine Kollegen standen um ein Bett herum und waren schwer beschäftigt. Es wurde ein Kind geboren und der hatte Probleme mit der Atmung. Die Lunge, die sich normalerweise aufhaltet nach der Geburt, das hat bei ihm nicht gut funktioniert. Und dann hat man einige Möglichkeiten, man gibt ihm Medikamente, man beatmet ihn und das hat alles so mittelmäßig funktioniert. Irgendwann sagt man, gut, jetzt muss man dem Kind Zeit geben und schauen, was passiert. Und dann entwickelt sich das leider nicht in die richtige Richtung und man muss die Beatmung immer weiter hochdrehen. Irgendwann hat man 100% Sauerstoff, also an dem Rad kann man jetzt nicht mehr drehen. Dann erhöht man den Druck und irgendwann fühlt man sich dabei unwohl, weil je höher der Druck, desto höher das Risiko, dass die Lunge kaputt geht. Und aber was will man machen? Man dreht halt an den Rädern, wenn es keine Möglichkeit gibt. Und dann passiert das, was man nicht möchte. Die Komplikationen treten ein und man versucht, diese Komplikationen zu beheben. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man, bevor man immer Angst hat. Und zwar passiert es, dass der Kreislauf des Kindes sich wieder zurück umstellt in wie vor der Geburt. Und das ist ja ein Wunderwerk, wie das passiert, wie die Blutflüsse sich verändern, wenn das Kind auf die Welt kommt im Herz. Aber wenn es wieder zurück umschaltet, dann davor hat man immer Angst. Und dann weiß man, jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit und wenn das nicht funktioniert, dann ist es vorbei. Und dann lässt man ein bestimmtes Gas in die Lunge strömen und das lässt nochmal die Blutgefäße in der Lunge aufgehen. Und das ist im Prinzip nicht kompliziert. Man schließt das Gerät an und es läuft. Nur in diesem Fall funktioniert das Gerät nicht. Und wir haben ein Ersatzgerät. Aber das Ersatzgerät, das ist an einem anderen Kind. Normalerweise benutzen wir diese Geräte selten, man braucht das nicht. Also ich habe ein Gerät, das nicht funktioniert und es ist keine schöne Situation. Ich weiß, dass es einen Notfallmodus gibt, nur ich habe ihn noch nie benutzt. Was ist zu tun? Ich schlage in dieser Situation, wo man eigentlich es um Minuten geht, muss ich die Bedienungsanleitung aufschlagen und nachlesen, wie funktioniert jetzt dieser Modus. Wenn ich jetzt meinen Oberarzt anrufe, der kann mir in der Situation auch nicht helfen, weil bis der da ist, dann ist es vorbei. Soweit man das dann in dieser Situation kann, man liest das und es schießen einem verschiedene Gedanken durch den Kopf. Man muss sich sehr konzentrieren, weil es ist einfach, alle stehen um das Kind und alle schauen auf dich und du musst es jetzt hinbekommen. Gut, die Bedienungsanleitung ist auch für solche Situationen geschrieben. Das ist so wie im Flugzeug, wenn eine Fehlermeldung auf springt, dann muss der Pilot meistens auch in sein Fehlerhandbuch schauen und dann entscheiden, wie behebe ich jetzt diesen Fehler. Es geht also, ich kann den Notfallmodus aktivieren und jetzt stehe ich da und jetzt kann ich tatsächlich nichts mehr tun. Jetzt kann ich nur warten und schauen. Und da schießen einem verschiedene Gedanken durch den Kopf. Es sind so Momente von kurzer Orientierungslosigkeit. Man denkt, was wird man den Eltern sagen? Die liegen jetzt in ihren Betten und ahnen nichts von dieser Situation. Man denkt, wieso passiert mir gerade das heute Nacht? Wieso muss dieses doofe Gerät jetzt nicht funktionieren? Und es ist ein Leben, das dahinter steht. Und wenn es einem bewusst wird, dann verliert man die Fähigkeit, klar zu denken. Das Kind kriegt die Kurve. Das ist, der Blutkreislauf schaltet wieder um und das Kind wird letztendlich gesund nach einigen Wochen. Aber das war der entscheidende Moment. Und ich habe diese Situation noch oft im Traum durchlebt, nicht immer mit gutem Ausgang. Aber das hat mir diese Hilflosigkeit einfach extrem bewusst gemacht. Und ich möchte die Geschichte von Mose lesen und da wird diese Hilflosigkeit auch nochmal ganz klar, kommt sie raus. Und ich hätte nicht gerne in dieser Situation beigewohnt, wie die Eltern von Mose reagieren müssen. Aber lasst uns die Geschichte lesen. 2. Mose Kapitel 2. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Kneblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eins der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Kinder des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus. Und siehe, 2 hebräische Männer stritten miteinander, und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor dem Pharao, und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Die Geschichte eines Menschen, die fängt schon weit vor der Geburt an. Nicht nur, dass das Kind schon vor der Geburt seine Eltern und seine Umgebung wahrnimmt. Viel entscheidender ist noch, in welche Situation wird ein Kind hineingeboren. Das ist extrem prägend für den weiteren Lebenslauf des Kindes. Mose wurde in eine ihm sehr feindliche Umgebung geboren. Die Geburt war mit einer großen Herausforderung verbunden. Der Pharao hatte nämlich befohlen, dass alle israelitischen Knaben getötet werden sollten. Wir lasen jetzt hier in diesem Abschnitt nicht viel darüber, wie die Eltern mit dieser Situation umgingen. Es wird ganz nüchtern eigentlich beschrieben. Im Neuen Testament gibt es noch zwei Abschnitte, wo diese Geschichte nochmal ein bisschen interpretiert und bewertet und wiedererzählt wird. Die möchte ich gerne lesen. Hebräer 11, 23 bis 27. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Und Apostelgeschichte 7, ab Vers 21. Hier erzählt Stephanus, gibt Stephanus Zeugnis vor dem Hohen Rat. 7 ab Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Zunächst möchte ich mich mit dem Glauben der Eltern beschäftigen. Dieser Glaube der Eltern, der war wegweisend für das Leben Moses. Und später zeigt sich auch derselbe Glaube bei Mose, als er schwierige Entscheidungen treffen muss. Wie reagieren die Eltern auf den drohenden Tod ihres Neugeborenen? Zuerst verstecken sie ihn. 3 Monate lang. Eine Leistung, 3 Monate ein Neugeborenes zu verstecken. Und irgendwann kommen sie an den Punkt, dass sie es nicht mehr verstecken können. Und sie ergreifen aber die Initiative. Sie warten nicht ab, bis die Entscheidung fällt, dass ihn jemand findet, sondern sie suchen nach einem Ausweg. Und sie versuchen, Mose in einem Körbchen am Fluss zu verstecken. Ja, weshalb suchen sie nach einer Alternative? Hier steht, die Eltern sahen, dass er ein schönes Baby war. Ging es das tatsächlich um das Aussehen? Ein Neugeborenes ist tatsächlich nicht immer schön. Aber den Müttern ist es normalerweise egal. Und allein, dass es ihr eigenes Kind ist, das lässt die Mütter und Väter schon das Kind schön finden. Aber ich denke, hier geht es mehr als nur um das Äußerliche. Die Eltern, die haben gespürt, dass Mose etwas Besonderes ist und dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat. Interessant ist die Parallele zu Jesu Geburt. Als Jesu geboren wurde und der Herrscher des Landes, also Herodes, erfährt, dass er ihm mal den Thron streitig machen wird, so interpretiert das zumindest, dann sagt er, wir lassen alle Jungs umbringen. Ähnliche Situation. Menschen wollen Gottes Pläne durchkreuzen. Stellt euch vor, das wäre in einem oder dem anderen Fall gelungen. Stellt euch vor, Mose wäre umgekommen. Was hätte das jetzt für unsere Geschichte bedeutet und die Geschichte in der Bibel? Ja, hätte das Volk Israel überhaupt aus Ägypten herausziehen können? Oder was wäre, wenn Jesus bei dem Kindermord von Herodes umgekommen wäre? Dann würden wir nicht hier sitzen, oder? Dann hätten wir die Erlösung nicht. Ja, aber Gott lässt sich seine Pläne nicht so einfach durchkreuzen. Und in Hebräer lasen wir, der Glaube der Eltern hat das Kind gerettet. Für diese mutige Handlung musste der Blick der Eltern weiter nach vorne gerichtet sein, nicht nur egozentrisch auf ihr eigenes Kind. Sie mussten gewusst haben, was dem Volk Israel verheißen ist. Sie haben sicher nicht gedacht, dass sie den Jungen jahrelang verstecken können. Sie haben mit dem Eingreifen Gottes gerechnet, als sie Mose in das Körbchen gelegt haben und ans Schilf stellten. Jetzt stellt euch nochmal diese Situation vor. Wahrscheinlich beraten sich die Eltern lange, was machen wir mit dem Jungen? Und man erfährt nicht, wieso sie auf diese Idee kommen, aber sie legen ihn in ein Körbchen, das sie mit Pech und Aswald bearbeiten und so, dass sie das wasserdicht ist, damit das Wasser nicht eindringt zum Kind und stellen es raus an den Nil. Der Nil ist ja auch nicht ein besonders freundliches Gewässer. Da leben auch heute noch viele Krokodile drin und das Kind da rauszustellen, das ist eigentlich höchste Lebensgefahr. Erstens, wenn es jemand findet. Zweitens, die wilden Tiere. Also das war kein in Sicherheit bringen des Kindes, als sie es rausgestellt haben. Das war eher, entweder greift Gott ein und rettet es, oder eben nicht. Die Eltern haben geglaubt, dass Gott mit diesem Kind was Besonderes vorhat und dass er in diese gefährliche Situation eingreifen kann. Wir können es hier nicht ahnen, in welcher Ausnahmesituation sich die Eltern befunden haben. Stellt euch das einfach mal vor. Man hat ein Kind 3 Monate lang, dann packt man es in ein Körbchen, stellt es raus und geht nach Hause. Lässt jemanden da, der das auf das Kind beobachten soll, was passiert. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass die Mutter nach Hause ging und ihre Arbeit verrichtet hat. Diese Anspannung, die muss ja extrem groß gewesen sein. Und dieses Ausgeliefertsein, ich habe alles gemacht, und jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Die Bibel beschreibt das eben, dass es Glaube war der Eltern, die sie zu dieser Entscheidung fähig gemacht hat. Und dann kommt es aber anders. Die Gefahr kommt nicht aus dem Wasser, sondern die Gefahr kommt vom Land. Die Tochter des Pharao kommt. Der Pharao hat diesen Auftrag gegeben und eigentlich sollte man erwarten, dass seine Kinder ihm Loyalität zeigen und dieses Gesetz befolgen. Aber die Tochter widersetzt sich dem Gebot ihres Vaters und sie setzt sich für das Leben des Kindes ein und adoptiert ihn schließlich. Interessant ist auch, was die Schwester macht. Miriam, es ist hier nicht ganz klar, wie alt sie ist, sie beobachtet die Situation und auch sie behält einen kühlen Kopf. Das ist auch wirklich beeindruckend, wie sie das tut. Sie verfolgt das Gespräch von den Dienerinnen und der Prinzessin und im richtigen Moment sagt sie das Richtige. Ein Kind spricht zur Prinzessin und sie ist nicht in Ehrfurcht erstarrt und sie versteckt sich nicht, sie läuft nicht weg. Nein, sie ergreift diese Gelegenheit, weil sie weiß, das ist die Chance, die mein Bruder hat. Sie will ihren Bruder zurückhaben und sie muss tatsächlich ein sehr kluges Mädchen gewesen sein. Sie formuliert es im Gespräch so, dass die Prinzessin den Eindruck hat, das ist ihre Entscheidung gewesen. Sie schlägt ihr vor, dass sie eine Amme findet, die das Kind versorgt und das Kind großzieht. Gibt dabei aber natürlich nicht preis, dass es ihre Mutter ist, die das Kind versorgen wird. Und die Mutter des Kindes. Und gewinnt dadurch auch zusätzlich, dass sie von der Prinzessin bezahlt wird. Dieser Teil ist auch ganz entscheidend für das Weitere. Denn wenn die Prinzessin das Kind mitgenommen hätte, wahrscheinlich hätte sie auch woanders eine Hebamme für das Kind gefunden, eine Amme für das Kind gefunden. Aber dann hätte dieses Kind nicht die Erziehung der Eltern genießen können und hätte nicht im Wort Gottes unterwiesen werden können und hätte nicht das gottesfürchtige Verhalten seiner Eltern gelernt und hätte nicht seine Identität bekommen. Das Kind wird erzogen durch die Mutter, bis es groß geworden ist. So steht es in 2. Mose 2, Vers 10. Als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Mich würde interessieren, was hier groß geworden bedeutet. Leider geht es hier nicht so richtig hervor. Aber offensichtlich war das in einem Alter, wo Mose schon viel gelernt hatte von seinen Eltern und über sein Volk. Ja, und Gott benutzt jetzt das direkte Umfeld eines Feindes des Volkes Israel, um Mose auf seine Aufgaben vorzubereiten. Mose ist bestimmt für große Aufgaben. Er muss ein Volk führen. Er wird einen großen Teil der Bibel schreiben. Und also braucht er auch eine Ausbildung, die ihn dazu befähigt. Und Gott nutzt also diese bedrohliche Situation dazu, um Mose wie ein trojanisches Pferd in den Hof des Pharaos, des Feindes einzuschmuggeln. Hier möchte ich kurz anhalten und das auf unser Leben übertragen. Auch heute sucht der Widersacher Gottes, die Menschen unter seiner Knechtschaft zu halten. Und Wie im Leben von Mose braucht Gott manchmal die Eltern, um Kinder vor dem bösen und manchmal auch tödlichen Einfluss zu bewahren. Aber die Bewahrung der Kinder, das liegt nicht im Verfügungsbereich der Eltern. Sie ist unverdiente Gnade Gottes. Die Rettung dieses Kindes war nicht die Leistung der Eltern, sondern sie folgte aus dem direkten Eingreifen Gottes. Die Bekehrung eines Kindes heute ist auch nicht die Leistung der Eltern. Niemand sollte sich innerlich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe meine Kinder so gut erzogen, dass sie jetzt zu Gott gekommen sind. Die Eltern können viel beeinflussen, ja, aber den entscheidenden Schritt, den können sie eben nicht beeinflussen. Und es ist immer unverdiente Gnade Gottes, wenn die Kinder zu Gott kommen. In diesem Sinne haben sich auch die Kinder aus christlichen Elternhäusern die Frage zu stellen, wurde ich aus dem Wasser gezogen? Habe ich diesen entscheidenden Schritt, habe ich den getan? War ich schon mal an dem Punkt, wo ich erkannt habe, dass ich in einer aussichtslosen Situation mich befinde und ich mich jetzt nicht daraus retten kann? Oder bin ich noch dabei, ein anständiges Leben zu führen und hoffen, dass das reicht? Wie geht diese Geschichte weiter? Mose ist also jetzt am Hof des Pharaos. Und das nächste Ereignis ist im Alter von 40 Jahren, das berichtet wird. Das ist interessant, dass in Mose steht, und als er erwachsen geworden war, und in Hebräer steht, er war 40 Jahre alt. Also, ob das bedeutet, dass man erst erwachsen wird, wenn man 40 Jahre alt wird? Heute bekommen viele Männer eine sogenannte Midlife-Crisis, wenn sie 40 Jahre werden. Und ja, das wird dann so erklärt, sie erkennen, dass die Hälfte ihres Lebens abgelaufen ist und überlegen, müssen sie sich jetzt neue Ziele setzen und kann das alles gewesen sein? Und die einen fangen dann an, für einen Triathlon zu trainieren, die anderen kaufen sich vielleicht ein Porsche, die anderen suchen sich eine neue Frau. Und ja, das wird eben dadurch erklärt, dass die Männer den Eindruck haben, ihnen läuft die Zeit davon. Dieser Gedanke, dass einem die Zeit davonläuft, ist im Prinzip kein schlechter Gedanke. Das ist eigentlich ein biblischer Gedanke. Zum Beispiel wird im Psalm 90, Vers 12 das so formuliert: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn man seine eigene Vergänglichkeit vor Augen hat, dann wird man seine eigenen Ziele nochmal hinterfragen und neu bewerten. Und das sollte dann eben nicht dazu führen, dass man ein Triathlon läuft oder ein Porsche kauft, sondern dass man sein Leben so in Frage stellt auf Dinge, die von bleibendem Wert sind. Ja, Mose ist 40 und er geht raus und sieht sein Volk, seine Brüder. Jahrzehnte, also mindestens 20, 30 Jahre, hat er am Hof des Pharao gelebt und hat Bildung und Luxus genossen. Und wahrscheinlich ist bei ihm angekommen, das kann es nicht gewesen sein. Er geht raus zu seinen Brüdern. Und das ist auch interessant, dass er sie als seine Brüder bezeichnet. Er hat zwar jahrzehntelang in fremder und feindlicher Umgebung gelebt, aber seine Identität hat sich nicht geändert. Er fühlt sich noch dem Volk Israel zugehörig. Er hat sich nicht angepasst an seine Umgebung. Er ist nicht einer von ihnen geworden. Und dann kommt eine Situation, die ja sehr einschneidend ist. Mose, über den später im vierten Buch Mose gesagt wird, er war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Dieser sanftmütige Mann verliert seine Beherrschung und erschlägt einen Ägypter. Wie kommt es dazu? Das wird mehrere Ursachen haben. Einerseits hat er die Lasten gesehen, die das Volk tragen muss. Also er spürt diese Ungerechtigkeit. Und offensichtlich beschäftigt ihn das schon länger. Er lebt im Luxus, während sein Volk in Armut und als Sklaven leben. Und das lässt ihn innerlich keinen Frieden finden. Und in dieser Situation bricht es dann aus ihm heraus. Es bricht so aus ihm heraus, dass er einen Ägypter umbringt. Ob er sich danach etwas befreit gefühlt hat? Jetzt habe ich mal was für mein Volk getan. Endlich habe ich mich mal gewagt, auf die richtige Seite zu stellen. Die Entscheidung, die fällt dann am nächsten Tag, die sein weiteres Leben bestimmt. Er geht nochmal raus und sieht, dass sich zwei seiner Brüder streiten und will eingreifen. Und da sagt ihm einer von diesen Männern, ja, willst du auch mich umbringen? Und so wird ihm klar, dass das bekannt geworden ist, was er getan hat und er sich in Sicherheit bringen muss. Er muss die Konsequenzen ziehen und fliehen. In Hebräer 11,24 wird diese Situation so beschrieben. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er lehnt es ab. Das war wirklich eine unerwartete Wendung in seinem Leben. Der Prinz verweigert seine Adoption. Die ägyptische Akademie ist er ohne Widerstand durchlaufen und er war mächtig in Worten und Werken geworden, so steht es geschrieben. Und jetzt war aber der Zeitpunkt gekommen, um Klarheit zu schaffen. Der Grund, das war sein Glaube. Das war jetzt der Punkt, an dem auch seine Eltern standen. Jetzt muss er sich entscheiden, welches Leben gehe ich? Für Glaube reichen gute Vorsätze nicht aus. Ebenso wenig ein gutes Leben oder Verhaltensänderungen. Der ganze Mensch ist nämlich verdorben und Wille, Gefühle und Verstand, alles, was aus dem Menschen herauskommen kann, das kann es nicht wieder gerade biegen. Kein Mensch kann durch eigenes Bemühen Gott gefallen. Mose hätte wahrscheinlich eine hohe Position im Staat Ägypten bekommen. Dieser Weg war für ihn eigentlich schon vorgezeichnet und gebahnt. Aber der vorgezeichnete und einfache Weg ist nicht der Weg, den Gott für einen bereitet hat und insbesondere nicht für Mose bereitet hat. Ich bin immer kritisch, wenn jemand nach einer großen Entscheidung, zum Beispiel wenn es darum geht, an einen anderen Ort zu ziehen oder eine neue Arbeitsstelle anzunehmen, wenn er die so begründet, dass er sagt, naja, Gott hat die anderen Türen verschlossen und diese Tür hat sich geöffnet. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und alle wurden abgesagt, außer diese. Also ist es Gottes Wille. Hier in Moses Leben sehen wir, dass es eben nicht so ist. Der Weg, den Mose hätte gehen können, der einfache Weg, die Türen, die ihm offen standen, das war nicht der richtige Weg. Mose lehnt diesen vorgebahnten Weg ab. Vielleicht kennen einige von euch das Buch von Gladys Aylward, der englischen Missionarin, die nach China ging. Das Buch dazu heißt Die Frau mit dem Buch. Und alle Missionsgesellschaften, wo sie sich vorgestellt hat und beworben hat, die haben sie abgelehnt. Sie war aber überzeugt, dass das ihre Aufgabe sei, in die Mission zu gehen. So ging sie dann auf eigene Faust hin und es kamen durch ihr Wirken viele Menschen zum Glauben. Wenn sie jetzt gesagt hätte, gut, die Tür hat sich verschlossen, das ist nicht meine Aufgabe. Wenn sie ihrer Berufung nicht gefolgt wäre, dann wären viele Menschen nicht zu Gott gekommen. Wenn du überzeugt bist von einem Ziel und einer Aufgabe, die Gott für dich hat, dann verfolge dieses Ziel. Schwimme gegen den Strom und gegen den Widerstand. Der Weg ist nicht immer der leichteste. Und auch wenn du Rückschläge einstecken musst, dann bedeutet das nicht, dass das nicht Gottes Weg für dich ist. Das Entscheidende dabei ist der Glaube, den Gott dir dabei schenkt. Und ich kann garantieren, wenn Gott den Glauben geschenkt hat, von dem wird es auch Entschlüsse fordern, auf etwas zu verzichten und vorgebahnte Wege abzulehnen. Mose hat wahrscheinlich jahrelang abgewägt, ob er ausbrechen soll aus dieser Situation. Und irgendwann hielt er diese Spannung nicht mehr aus und traf die Entscheidung. Ja, hast du schon so einen Entschluss gefällt? Oder zögerst du diese Entscheidung heraus? Zum Schluss die drei Kriterien, die Mose bei der Entscheidung halfen. Hebräer 11, Vers 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Mose wusste zu unterscheiden zwischen den kurzfristigen, das Diesseits betreffende und den langfristigen, ewigen Zielen zu unterscheiden. Er wusste, dass die Karriere und das Luxusleben am Hofe des Pharaos nicht seine Bestimmung waren. Das war für ihn ein sinnloses Leben. Lieber tauschte er dieses Leben ein gegen die Wüste von Midian. Lieber arm und ein reines Gewissen, als reich und manipuliert zu sein. Das Zweite, er wusste um seine Zugehörigkeit. Er gehörte zum Volk Gottes. Das hatte er von seinen Eltern gelernt. Nicht zum Volk des Landes. Die Eltern hatten ihm seine Herkunft klar gemacht und er wusste um seine außergewöhnliche Errettung. Das ist auch ein Bild für uns. Wir, das Volk Gottes, wir leben in einer feindlichen Umgebung. Wem fühlen wir uns zugehörig? Und er wusste um den wahren Schatz. Christus und der Plan Gottes, das war ihm unvergleichlich wertvoller als der Reichtum Ägyptens. Mose denkt sein Leben vom Ende her. Er weiß um die Belohnung, die für ihn vorbereitet ist. Ja, lieben wir nicht darum vielleicht unsere Umgebung zu sehr, weil wir unser Leben nicht anhand dieser Kriterien beurteilen? Wir planen von der Diesseitsperspektive. Wir lieben es, wenn wir als einer durchgehen, der so aussieht und so akzeptiert ist wie die anderen. Wir sind angezogen von den Schätzen Ägyptens. Nochmal, um die Frage, was in unserem Leben wirklich zieht, zu beantworten, müssen wir im Bilde gesprochen aus dem Wasser gezogen werden. Und aus dem Wasser gezogen werden bedeutet, dass wir die Errettung annehmen und den Glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Mose sah auf die ewige Belohnung, die er bekommen sollte. Und er hatte aber auch schon auf der Erde hier eine Belohnung. Als er am Berg Sinai von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden kann, da wird er erleuchtet. Und als er zurückkommt, sieht das Volk, das erleuchtet. Ja, genau das ist auch das, was wir erwarten können. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und die Erleuchtung durch Gott. Wenn wir uns eben auf der Erde nicht für die vorgebahnten Wege entscheiden, sondern für die Wege, die gegen den Widerstand und gegen den Strom gehen. Ich möchte noch mit euch zusammen beten und ihr dürft dazu aufstehen. Wer möchte, darf auch noch beten.